Hallo, hallo, da sind wir wieder mal im Japanuary. Waren jetzt diesen Monat, dieses Jahr nicht unbedingt 1 Million Folgen, aber so ist das eben manchmal. Also ich meine, das ist jetzt gleich die 3. die ich alleine aufnehme. Eine habe ich mit Daniel gemacht und es werden auch noch 2 nachgereicht. Also noch eine mit Daniel und noch eine mit Basti. Also ich denke, 6 Folgen zum Japanuary ist schon okay. Aber ja, gab noch ein paar andere Sachen zu tun. Gab auch noch, muss ich jetzt immer noch drauf verweisen, den englischsprachigen Kanal Compendium of Discomfort, wo ähnliche Sachen passieren, aber auch ein paar andere oder auch dieselben Sachen anders besprochen werden. Also wer meint, dass hier jetzt nicht genug kam, kann da auch nochmal gucken. Da hatte ich jetzt zum Beispiel noch die Nominierten für die japanischen Academy Awards groß besprochen. Kann man relativ schnell reduzieren auf Kingdom, ein Film namens Faceless, den ich heute noch schauen werde, von unser aller Lieblingsregisseur Michihito Fuji. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so grandios wird, aber ich werde ihn mir mal anschauen. Dann All the Long Nights wurde häufig nominiert. Und dann haben wir noch Samurai in Time, also den Samurai Time Slipper, der etliche Male nominiert wurde, sehr, sehr gut. Und Last Mile wurde auch noch sehr häufig nominiert. Den habe ich nicht gesehen, aber ist halt irgendwie so ein Post-Terror-Film, der irgendwie auf einer Fernsehserie basiert. Sieht ganz okay aus, aber nicht weiter spektakulär. Für Anime würde ich ja fast raten, dass Lookback gewinnt. Aber ja, das sind so die am häufigsten nominiert wurden. Dann für Schauspiel noch ein Film, der heißt irgendwie 90 Years So What? 90 Years Old. Hier der Bushido von Shiraishi wurde noch ein paar Mal irgendwie nominiert. Ein paar Sachen für A Girl Named An und ja, Schauspiel noch Hakenden, den ich auch nicht gesehen habe. Golden Kamui, wo jetzt übrigens die Serie dann im Februar jetzt auf Netflix endlich kommt. Kann ich nur empfehlen, soweit ich sie gesehen habe. Sehr, sehr gut. Wurde für so ein paar Technik-Dinger nominiert und so weiter und so fort. Also ich werde da sicherlich noch auf die Gewinner dann groß eingehen, aber ich erspare mir das hier alles nochmal im Detail zu besprechen. Wer das nochmal im Detail haben möchte, kann gern auf den YouTube-Kanal gucken. Ja, ist gleich interessanter, wenn wir dann da über die Gewinner reden. Andere lustige Sachen, die passiert sind, zum Beispiel, dass die sogenannte Ega Geijutsu, eine der älteren japanischen Filmzeitschriften, ihre besten und schlechtesten Filme des Jahres schon gekürt hat und das online verkündet hat. Das Magazin ist noch nicht raus, aber finde ich ganz interessant. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Die 10 besten Filme, laut denen ist Gold Boy, den ich nicht gesehen habe. Tsuyu no Atosaki, den ich auch nicht gesehen habe. Dann Worlds Apart, den ich ganz, ganz großartig fand, der auch bei mir so unter den besten des Jahres irgendwo rumfliegt. Dann Living in Two Worlds, wo ich den Trailer gesehen habe und mir irgendwie nicht so richtig aufgefallen ist, dass der von Mipo O ist, von der ich irgendwann mal einen Film gesehen habe. Ich glaube, das war Being Good hieß er, furchtbar deprimierendes Drama. Und ja, war mir jetzt nicht so aufgefallen, dass der von ihr ist. Hätte es ein bisschen interessanter gemacht als der Trailer jetzt aussah. Gucke ich vielleicht irgendwann dann mal, wenn er so rauskommt. Dann hier ist Super Happy Forever, den ich ja ziemlich gut fand, aber ja, wäre jetzt nicht unter meinen Besten des Jahres. Dann haben wir Cloud von Kiyoshi Kurosawa. Das finde ich gut, dass der hier drin ist, weil das war ganz kurios bei den Nominierten für die Academy Awards. Der ist ja oder war der Film, den Japan eingereicht hat für den besten fremdsprachigen Oscar. Da muss man ja als nicht englischsprachiges Land immer so einen Film aussuchen, der irgendwie nominiert werden könnte, damit die auch ja nicht zu viele fremdsprachige Filme gucken müssen. Das kann man denen ja nicht zumuten, den armen Amerikanern. Da haben sie den ausgesucht und für die japanischen Academy Awards ist der halt nirgends überhaupt nur nominiert, was ich ein bisschen bizarr finde. Der gute Rolf hat schon angemerkt, dass das ja dann wahrscheinlich das ist, wo sie sich erhofften, dass der internationalen Anklang findet, was ja auch eine gute Idee ist. Aber ich weiß nicht, ich finde, wenn du da schon sowas machst, dann solltest du vielleicht genug Vertrauen haben, dass der auch im eigenen Land vielleicht einen Preis gewinnen könnte. Ein anderer Film, der auch sonst überhaupt nicht bei den Academy Awards Erwähnung fand und dann eben auch nicht eingereicht war für die Oscars, war Evil Does Not Exist von Hamaguchi, haben wir hier drüber geredet, ganz fantastischer Film, keine Ahnung. Da haben sie jetzt zwei Filme auf dem zweiten Platz, My Sunshine, den ich sehr gut fand, und All the Long Nights, den ich auch sehr gut fand, beides wunderbare Filme. Also der eine ist ein bisschen freundlicher, der andere sieht freundlich aus, ist aber ein ganz fieses Missstück. Super interessant, der erste Platz hier, Hijacked Youth, There to Stop Us 2, von Inoue Junichi. Also die Fortsetzung von Dare to Stop Us, also diesem Film über Koji Wakamatsu, und das war auch so irgendwie eine der bizarrsten Fortsetzungen des Jahres, die irgendwie so kam, aber es ist ein super Film, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass die den jetzt zum Film des Jahres gekrönt haben. Wäre jetzt nicht meine Wahl für die Nummer 1, aber klar, warum nicht? Die schlechtesten Szenen, die sie dann gewählt haben, die sind dann wieder ein bisschen bizarr. Die sind bei denen immer bizarr. Ganz oft hast du da dann dieselben Filme drin, die auch in der besten Liste sind, was immer ganz schräg ist. Die haben ein ganz merkwürdiges Abstimmsystem, wo du abstimmen kannst, wie viele Punkte du einem Film geben möchtest. Also je nachdem, ob positiv oder negativ. Und dann haben halt manche Filme relativ wenige Kritiker gesehen, stimmen dann eben entsprechend dafür, und dann, ja, hast du eben vielleicht plötzlich einen Film da drin auf beiden, also ja, ganz merkwürdiges System. Aber auf dem 8. Platz haben wir 3 Filme, da haben wir Route 29, den ich super fand und den die in der letzten Ausgabe noch als riesige Titelstory hatten, und das finde ich ja schon ein bisschen lustig, dass der jetzt auf dem letzten Platz hier gelandet ist. Dann 11 Rebels, den ich auch super fand. Ich weiß gar nicht, hatte ich auf dem YouTube-Kanal besprochen? Hier glaube ich nicht. Ist ein prima Samurai-Film. Also ich meine, der Titel suggeriert schon irgendwie sowas wie 13 Assassins oder 7 Samurai. Ganz so gut ist er dann nicht. Der ist von Kazuya Shiraishi und geht halt darum, dass so ein paar Gefangene, zum Tode Verurteilte, eben angeworben werden, um ein Fort oder so, eine Burg zu verteidigen. Und das machen die eben auch. Das Ding ist, das Ding steht an einer Schlucht, und da ist eine Hängebrücke drüber. Und das heißt, dann hast du eben ganz viele Schlachten um diese Burg, um diese Schlucht herum. Und im Laufe der Zeit verändert sich eben das Gelände. Ne? Irgendwann muss halt die Brücke auch mal kaputt gehen und so Sachen. Die Waffen verändern sich. Zum Beispiel, wenn du an der Schlucht kämpfst, bietet sich an, dass du mit Kanonen kommst. Also hier schon so ein bisschen später in der Zeit, wo wir auch schon Gewehre und so haben. Ganz spannend. Dann kommen die einmal mit Kanonen, und da hast du da ganz schreckliches Zeug. Einer findet dann irgendwann eben Bomben, so quasi. Und so hast du dann so eine relativ interessant wechselnde Dynamik in den Schlachten, die da so passieren. Es ist relativ blutrünstig und grausam. Basiert auf einem, ich glaube aus den 60ern, einem Drehbuch, was damals abgelehnt wurde und der Schreiber dann auch vernichtet hat, sodass nur die Grundidee übrig blieb. Aber ja, ich fand das einen prima unterhaltsamen Film. Also keine Ahnung, warum das hier auf der schlechtesten Liste sein muss. Ist wahrscheinlich zu viel Entertainment für die elitären Kunstschnösel. Dann haben wir A Girl Named Anne von Yu Irie, den ich auch gesehen habe und auch ziemlich gut fand. ist halt so ein bisschen Leidensporno über eine junge Frau, die ist irgendwie drogenabhängig und prostituiert sich. Und dann kommt eben irgendwie so ein, was, ein Polizist oder irgendwie Sozialhelfer, ich weiß es schon gar nicht mehr, der ihr dann halt versucht, da rauszuhelfen. Und ja, ist ein gutes Drama mit Yumi Kawai, die hier eine prima Leistung hat. Also der ist auch nominiert für etliche Preise. Also ja, ich weiß nicht, ich fand den gut, jetzt nicht überragend. Dafür war es ein bisschen zu sehr auf, oh mein Gott, es wird noch schlimmer und schlimmer. Aber ein gutes Ding. Dann haben wir All About Sumi, den ich auch prima fand. Also von Koki Mitani. Halt sehr dumm, sehr albern, sehr schräge Witze. Läuft halt ein Typ mit einem riesen Schnapsglas durch die Gegend und ich find's witzig. Weiß nicht, wenn man einen dummen Humor mag und so ein bisschen auf diese Schiene gehen kann. Ja, es ist so ein bisschen parodiert es, wie Männer Frauen sehen, gerade in Beziehung. Und ich weiß nicht, ich hatte einen großen Spaß dran, also keine Ahnung. Dann hier Bushido auf Platz 6 von Shidaishi. Sein erster Samurai-Film im letzten Jahr. Der zweite war eben 11 Rebels. Habe ich noch nicht gesehen, aber viel Gutes gehört. Der ist jetzt halt auch nominiert für so ein paar Academy Awards. Keine Ahnung, wie schlecht wird es sein. Shidaishi ist allgemein nicht so schlecht, wobei ich habe auch neulich angefangen, sein Twisted Justice zu gucken. Und ich weiß nicht, ob ich den irgendwann nochmal fertig kriege, weil er was so stinklangweilig ist. Der hat ganz spaßig angefangen, weil es da auch noch so ein bisschen Comedy-Elemente hat. Ist halt so ein typisches, ein Polizist will irgendwie der Geilste sein und fängt dann eben an, zum Beispiel Waffen zu kaufen, die er dann finden kann, um dann irgendwie der große, erfolgreiche Cop zu sein. Und dann gerät er eben auf die schiefe Bahn und macht komische Dinge. Und fängt eigentlich ganz lustig an, weil es da halt noch so komödiantische Untertöne hat. Und irgendwann wird es einfach so dröge und langweilig und nichts Interessantes passiert mir. Da ist auch noch saulang. Ich weiß ja nicht, also verglichen mit Shidaishis anderen Polizei-Gangsterfilm, allen voran natürlich Last of the Wolves, hieß er, glaube ich. Blood of Wolves. Die beiden Hiroshima-Dinger. Da stinkt der hier ganz, ganz gewaltig ab. Also, ja, aber generell, Shidaishi ist kein schlechter Regisseur und ich nehme an, hier der Bushido, der hier nominiert, der hier als sechstschlechtester Film des Jahres quasi angepriesen wird, der wird auch nicht schlecht sein. Also, ja, weiß nicht. Da haben wir The Woman in the Lakes. Habe ich das Poster gesehen, mehr weiß ich darüber nicht. Genauso wie Silence of the Sea, habe ich keine Ahnung. Trailer gesehen, Poster gesehen, nicht gesehen. Da haben wir auf Platz 3 Desert of Namibia, einer der ganz großen Independent Hits des Jahres, wieder mit Yumi Kawai. Ganz großartiges Ding, keine Ahnung, warum der auf dieser Liste ist. Da haben wir Missing von Yoshida Keske, halt ein Film über eine Frau, die, glaube ich, verschwindet. Habe ich auch in der Academy Awards Folge auf YouTube gesagt. Der ist auch nominiert, ich glaube, für einen Schauspiel-Oscar. Und ich fand den großartig, als ich ihn gesehen habe. Ich kann mich an fast gar nichts erinnern jetzt. Also ja. Und als schlechtester Film des Jahres wurde jetzt hier gekrönt Faceless von Michihito Fuji. Wir erinnern uns, das war der Typ von, wie hieß der Film? We Are, der auf der Nippon Connection lief und von allen sehr gehasst wurde. Und ich war da noch so ein bisschen diplomatisch. Aber ja, er ist ein sehr durchwachsener Regisseur. Manche von seinen Filmen sind ganz okay, manche sind ziemlich schlecht und ich glaube, ich habe noch keinen gesehen, den ich durchweg super fand. Also ich bin ein bisschen gespannt, ich werde mir den heute noch anschauen und dann wahrscheinlich in der Aufnahme mit Daniel darüber reden oder so. Ja, aber das ist so ein Ding, das ist passiert hier und das ist irgendwie ganz interessant. Ja, andere Dinge, die ich, eine Sache noch, bevor ich zu Dingen komme, die ich gesehen habe. Letztes Jahr gab es ja diese Crowdfunding-Aktion für ein 4K-Remaster von Mamoru Oshis The Red Spectacles, der gefolgt wurde, ist das Deutsch, keine Ahnung, von Stray Dog, Kerberos Panzer Cops oder so, den ich noch nicht gesehen habe, der aber dann noch gefolgt wurde von Jinro. Und Jinro ist ja eigentlich allen, die irgendwie Anime mögen, bekannt. Und das hier ist halt so der erste Film aus der Reihe. Davor gab es noch ein Radiohörspiel, aber das ist der erste Film aus der Reihe. Oshis erster Realfilm. Davor hat er auf jeden Fall Anime gemacht, filmtechnisch auf jeden Fall hier. Die zwei Urusei Yatsura-Filme, Beautiful Dream und ich glaube Only You heißt der andere. Ja, ich bin ganz gespannt. Also diese Blu-ray ist ganz, ganz schick. Nettes Steelbook, eine Blu-ray und eine 4K Blu-ray mit Audiokommentar und war noch ein bisschen anderes Zeugs dabei, zum Beispiel so ein Stück Film, wo bei mir da zu sehen ist, wie jemand leuchtend im Kino sitzt. Wundervoll. Ich bin sehr gespannt, ich habe den nie gesehen, wirklich. Ich habe irgendwann einmal Jinro gesehen und das war's. Und sonst bin ich auch mit Oshi-Filmen sehr hinterher, aber ich meine, sowas wie Ghost in the Shell und so weiter ist halt fantastisch. Alles andere, was ich von ihm gesehen habe, war auch super. Also, ja, wie schlecht kann es sein? Und die meinten auch schon so, dass es jenseits von diesem Crowdfunding, was auch von Oshi abgesegnet wurde, überhaupt kein Interesse dran gibt, dass also dass da auch niemand auf die zukam, um da einen regulären Release draus zu machen. Also ist das wahrscheinlich in absehbarer Zukunft der einzige Release dieses 4K Remasters und ja, musste ich halt mal zugreifen, auch wenn es relativ teuer war mit so 10.000 Yen. Aber das war da auch so die günstigste Option, da einzusteigen. Und die Blu-ray zu bekommen, aber ist ja immer noch relativ normaler Blu-ray-Preis für Japan, gerade wenn du noch eine 4K-Disc dazu bekommst. Also ja, jetzt nichts Überraschendes zumindest. Ja, gut, reden wir aber noch über so vier Filme, die ich sonst noch gesehen habe. Ich könnte noch über eine Sache reden, wo ich gerade noch dabei bin. Neulich im Zuge von David Lynchs Verscheiden hatte ich jetzt auch mal angefangen, Twin Peaks endlich zu schauen, was auch sehr, sehr geil ist soweit, aber der kleine Michael ist mir da auch schon einige Folgen voraus und ich nehme an, ich werde mit ihm da nochmal dann im Detail drüber reden, weil, warum nicht, wir haben lange nicht mehr über Westfilme oder Serien geredet, da ist das vielleicht ganz gut. Aber was mich dann davon wieder ein bisschen abgebracht hat, war, dass ich aufgrund eines anderen Films, über den ich gleich noch reden werde, auf die Idee kam, endlich mal JoJo's Bizarre Adventure Part 6 Stone Ocean zu schauen. Wir hatten ja damals Part 5 immer so relativ regelmäßig im Podcast besprochen. Und irgendwann ist das so ein bisschen eingeschlafen und ich versuche immer noch den Michael dazu zu bringen, dass wir das mal fortsetzen. Und dann war auch angedacht, dass wir eigentlich dann Part 6 machen und irgendwie haben wir das nie gemacht und deswegen heißt immer aufgeschoben zu gucken und zu gucken und zu gucken. Und jetzt dachte ich mir, drauf gekackt, ich gucke das jetzt und wenn wir es noch im Detail besprechen wollen, dann gucke ich es halt nochmal. Ist ja egal, ist Jojo, kann man auch ruhig mehrmals gucken, ist geil. Deswegen nur mal so ein paar Worte dazu. Ist jetzt halt diese Gefängnisgeschichte mit Jolene Kujo als Jojo und also Kujo, Jolene, Jojo. Und die wird ja so per Verschwörung ins Gefängnis gebracht. Und ihr Papa, der Meeresbiologe, wie hieß er? Jotaro Kujo. Kommt dann irgendwann ihr zu Hilfe und sie hat mysteriöse Kräfte, genannt Starnt, hat er auch und ja, ihm werden so ein paar CDs aus dem Kopf genommen und deswegen ist er Gemüse und sie versucht dann eben Papa zu retten und das Böse zu stoppen und ja, es ist wahrscheinlich nicht der beste Teil in der ganzen Reihe, also ich würde soweit sagen, vielleicht 2 und 4 sind schon noch irgendwie ein bisschen insgesamt ein bisschen besser, aber Riesenspaß, ich habe furchtbar viel Freude daran. Ein anderer Kandidat für den Besten wäre ja angeblich 7, den ich auch immer noch nicht kenne. Ich habe einen Riesenspaß dran. Ich hatte irgendwann mal angefangen, den Manga zu lesen und fand das soweit auch sehr gut, aber hatte mich noch nicht so richtig hundertprozentig gepackt. Und beim Schauen des Anime wurde mir dann auch relativ bald klar, warum, weil es einfach danach, ein bisschen kurz nachdem, wo ich aufgehört hatte, den Manga zu lesen, wird's eigentlich erst so richtig gut. Dann kommt noch eine Figur, die heißt Foo Fighters. Das sind ja immer alle nach Musikern oder Bands benannt oder Songs oder so. Alles irgendwie mit Musikreferenzen. Und das ist dann schon mal eine super spaßige Figur. Hast natürlich auch noch eine Figur namens Limp Bizkit. Das Ding entstand ja so ungefähr um 2000 rum, weshalb es dann natürlich auch jemanden gibt, der so Memento-Kräfte hat. Der Film kam ja da auch gerade raus. Kann man ja mal kopieren. Ist schon geil. Aber ja, es ist ein super Spaß. Es ist relativ gewalttätig wieder. Ich weiß nicht mehr, wie es sich im Verhältnis zu anderen so verhält. Schon brutal. Also gerade hier Foo Fighters ist so eine Figur, die existiert primär kaputt gemacht zu werden und macht das auch sehr gut. Großer Spaß, diese ganze Geschichte. Ich fand's erst so ein bisschen vom Setting her limitierend, weil du halt die ganze Zeit in diesem Gefängnis bist. Ist nicht unbedingt toll anzusehen. Ich find's aber ganz geil, wie sie die, die Extras quasi einfach nur so als einfarbige graue Umrisse quasi präsentieren, ist ganz super. Also stilistisch ist das ja sowieso immer geil. Vielleicht nicht die schönsten Animationen der Welt, das CGI ist manchmal auch nicht so ganz schön, aber halt der Stil und die grotesken Ideen machen es. Auch wenn man sich das mal anguckt, wie das eigentlich erzählt ist, da kräuseln sich einem die Nackenhaare. Wenn man einfach mal bedenkt, dass die Figuren permanent alles erklären, was da passiert in der Action. Und das wäre sowas, wo Christopher Nolan stolz drauf wäre, dass alles im Dialog breitgetreten wird und im Detail erklärt wird, was da eigentlich passiert. Der Grund oder die Gründe, warum das aber funktioniert, ist, dass erstens das halt getan wird, während da komplett bizarres, also das Ding hat den Namen nicht umsonst, komplett abgefahrenes Zeug passiert. Und das ist halt auch so abgefahren, dass du das ohne Erklärung auch nicht verstehen würdest. Also insofern kann ich diesen etwas behelfsmäßigen Erzählstil durchaus verzeihen und habe da sehr, sehr viel Freude dran. Es ist total bescheuert. Also da ist Araki, der Autor des Mangas, auch komplett am Freidrehen und macht einfach alles, was er will, alles, was ihm in den Sinn kommt. Ist ja auch immer so, als wenn man sich so über Drehbuch schreiben oder generell schreiben, so ein bisschen informiert, wie das so funktioniert, dann kommt ja gern so diese Erklärung, dass man eine Szene irgendwie so schreiben soll, dass man auch als Autor schwer überlegen muss, wie jetzt die Figuren da rauskommen könnten. Ich weiß gar nicht mehr, über wen das gesagt war, vielleicht die Coens oder so, wo es dann hieß, wenn es schneller als eine Woche geht, eine Lösung für die Situation zu finden, dann ist die Situation nicht schlimm genug und das kann so nicht passieren. Das heißt, wenn du zu einfach auf die Lösung kommst, dann ist es nicht gut. Und hier hast du Lösungen für Probleme. Also die Probleme sind schon so haarsträubend grotesk, dass kein Mensch drauf kommen könnte, wie das irgendwie klappt. Und dann hat er aber wieder irgendwie seine ganz spezielle Logik parat und klatscht dir eine haarsträubend dumme Erklärung hin, wie sie da jetzt wieder rausgekommen sind. Das ist einfach alles so dämlich und abgefahren, dass es ein Fest ist. Also ich kann es nur empfehlen, also die ganze Reihe jetzt, nicht nur diesen Teil, wie gesagt, gibt es auch welche, die ich persönlich ein bisschen besser finde, einfach weil die Figuren noch ein bisschen cooler und abgefahrener sind. Aber großartig, also ein riesen Spaß. Ich hatte lang nicht mehr so viel Freude dabei, ein Anime zu schauen und ist super. Reden wir doch einfach mal kurz über den, der mich jetzt dazu brachte, das zu schauen. Der ist ein Film aus dem Jahre 1986 von Toyo Ashida. Mal gucken, was der sonst so gemacht hat. Der hat anscheinend nicht so furchtbar viel gemacht. Der hat aber zum Beispiel noch Vampire Hunter D gemacht. Und ja, es geht jetzt hier konkret um Fist of the North Star, Hokuto no Ken. Und es ist ein Film, der entstanden ist, während auch die Fernsehserie damals produziert wurde, auch vom selben Studio. Die Animationen wirken auch manchmal ein bisschen arg hölzern, vielleicht mehr so auf Fernsehniveau als Kinoniveau. Aber es ist quasi eine Neuerzählung der Handlung, ich glaube der ersten hat um die 70 Kapitel oder so. Also sau viel Handlung zusammengepresst in 110 Minuten und das Ganze garniert mit unglaublich brutalen Kampfszenen. Also die kamen wohl auch im Fernsehanime etwas zu kurz, ist halt Fernsehen. Da kannst du jetzt nicht ganz so viele Köpfe explodieren lassen. Also, ist halt so. Aber ja, das war damals ganz, ganz offensichtlich Inspiration für JoJo. Also, wer sich den Anfang von JoJo anguckt und den Stil von Fist of the North Star, es ist so unglaublich offensichtlich. Das ist schon kein Fest mehr. Aber wenn man sich dann späteres JoJo anguckt, dann ist das plötzlich ganz, ganz anders. Und ganz toll und was ganz Eigenes. Also da kann man ja dann das quasi Plagiat auch ein bisschen entschuldigen, wenn es dann nur so als Sprungbrett für etwas fantastisch Originelles ist, was dann wiederum Unmengen inspirierte und für ganz tolle Dinge sorgte. Ja, was ist hier das Ding? Wir haben einen Typen, der ist halt so Kampfkünstler und irgendwie Meister seines Stils, aber so ein paar Kollegen von ihm finden das nicht so super, prügeln ihn so quasi zu Tode und entführen seine Frau und ja, er ist halt nur quasi zu Tode geprügelt, er kommt dann irgendwann wieder zurück und geht dann durch die Welt und versucht seine Liebste zu finden und zu befreien und ja, er lässt eben dabei unglaublich viele Köpfe explodieren, was halt so sein Markenzeichen ist. Das Ganze ist, wie gesagt, also irgendwas um die 70 Kapitel zusammengepresst. Das heißt, du hast mehr so ein Highlight-Reel. Du hast ein bisschen Dialog und dann hast du plötzlich so ein Postapokalypse-Setting. Du hast sehr Mad Max-inspirierte Outfits und Haare und so Kram. Also mehr so Mad Max 2 inspiriert. Und ja, dann kämpfen Leute und dann sterben Leute und dann ist da ganz viel Blut und Gewalt und Körperteile werden abgerissen. Und das Gute daran ist, diese Geschichte, die ist jetzt nicht übermäßig komplex, auch wenn du furchtbar viele Figuren hast, die da auftauchen. Also normalerweise würdest du ja sagen, da hast du so einen Bösewicht und vielleicht noch so ein, zwei seiner Handlanger, aber hier hast du irgendwie 5, 6, 7 Bösewichte. Also du merkst schon, das ist eigentlich ein langlaufendes Ding und die werden alle so nach und nach eigentlich treten die auf, aber hier kommt das also bam, 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 ein Highlight nach dem anderen und ein spektakulärer Kampf nach dem anderen und ist einfach stilistisch großartig, tonal großartig, ist ein Riesenspaß, es ist saudumm, super macho, kacke, jetzt nix sehr emanzipiertes oder auf Geschlechtergleichstellung besonnenes, aber ich meine, sind die 80er, Muskelhelden-Action. Und wer da keinen Bock drauf hat, ist hier halt komplett falsch. Ich find's super unterhaltsam. Ein Riesenspaß. War einfach den Tag genau das Richtige. Den habe ich geguckt, weil dieser Twisted Justice einfach zu dröge und blöd ist. Und dieser hier, der haut einfach in jeder Szene irgendwas Geiles raus. Sei es irgendwie ein geiles Design oder eben geile Action oder derbe Gewalt oder was auch immer. Der versucht einfach mit seinen relativ bescheidenen Mitteln, es ist jetzt kein intellektuelles Meisterwerk, aber mit dem, was er hat, versucht er einen in jeder Sekunde zu unterhalten und das macht er gut und es ist einfach, ja, wenn man halt Stumpfsinn braucht, dann ist das hier genau richtig. Also wäre auch verglichen mit JoJo, wo es jetzt vielleicht auch nicht intellektuell zugeht, aber einfach von dem, was dir an Gehirnakrobatik abverlangt wird, um einfach nur nachzuvollziehen, was diese Figuren da tun, Das ist hier noch ganz anders. Also hier ist mehr so, oh, ich habe ein paar Druckpunkte an deinem Körper gedrückt und jetzt hast du noch 10 Sekunden, deine Sünden zu bereuen und über dein Leben nachzudenken, bevor dir der Kopf explodiert. Ne? So auf dem Niveau bewegen wir uns hier und ja, wer da Bock drauf hat, ist hier super bedient. Ich meine, ist auch quasi ein Klassiker. Ich glaube, die meisten haben ihn schon gesehen. Ja, dann reden wir noch ein bisschen über einen anderen Film, den die meisten schon gesehen haben. Godzilla vs. Mechagodzilla von Jun Fukuda. Ist der erste Godzilla-Film, an den ich mich so richtig erinnern kann, weil der einfach so viele ikonische Szenen hat. Einmal, also ich meine, es geht halt darum, wie Godzilla gegen Mechagodzilla kämpft. Und zu Anfang ist eben sein kleiner Kumpel, der so ein bisschen aussieht wie so ein Igel. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Angidus. Der trifft halt Godzilla und Godzilla verprügelt ihn und reißt ihm so das Maul auf, dass da irgendwie die Mundwinkel einreißen, er ein Joker-Lächeln kriegt und da das Blut raussprudelt, wie so gestört. Später hast du noch irgendwelche Aliens, die aussehen wie Menschen, aber wenn sie irgendwie sterben oder verletzt werden, dann kommen plötzlich so ihre Affenidentität zum Vorschein, auch ganz großartig, diese Transformation, nicht übermäßig toll gemacht, also es funktioniert halt, aber jetzt kein Special Effect Wunderwerk, aber das sind so Bilder, die haben sich mir eingebrannt, oder auch wenn wir dann später den Kampf haben, Godzilla gegen Mechagodzilla, noch kommt noch eine dritte Figur dazu, das ist King Shisa aus Okinawa. So ein komischer Hund oder Löwe oder so. Es soll gleich ein Löwe sein. Ich habe mir den mal als Hund gemerkt. Wenn die so kämpfen und dann Godzilla vor Mechagodzilla, Shisa hinter ihm und Mechagodzilla steht, also dreht seinen Kopf nach hinten, packt so einen Fuß auf den Felsen und fängt da einfach an, so aus dem Fuß und aus dem Gesicht und überhaupt und überall irgendwie Laser und Raketen zu schießen. Das ist schon alles geil. Diese ganze Geschichte mit den Menschen und den Aliens, die ist auch irgendwie ganz cool. Zwischendrin gibt's eine Gesangseinlage, die, glaube ich, viele Leute stört, weil sie einfach relativ lang ist. Habe ich kein Problem mit. Das ist halt ein nettes, bisschen traditionelles Lied. Du hast halt so dieses Okinawa-Setting. Ja, manche Leute ziehen dann da Parallelen zu ja dem amerikanischen Militär in Okinawa. Ja, gut. Aber ja, es ist einfach so Zeug, was man jetzt auch in Godzilla-Filmen nicht jeden Tag kriegt. Ne? Also Okinawa ist relativ selten. Ich weiß nicht, ob sie den King Shisa irgendwann nochmal verwendet haben, keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall keiner der regelmäßigen Gäste in Godzilla-Filmen. Und ist einfach ein Riesenspaß. Also ja, ich war im Kino, hab den gesehen, als auch so ein 4K-Remaster. Und ja, es ist super unterhaltsam. Ich finde den toll. Ich habe da sehr, sehr viel Freude dran. Und ja, war ja auch auf DVD in Deutschland lange Zeit kaum erhältlich. Also ich weiß noch, dass ich den lange, lange gesucht habe. Und irgendwann dann glücklich war, weil ich ihn fand. Und ja. Super Ding, Riesenspaß für die ganze Familie. Ruhig anschauen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und falls ihr ihn kennt, dann schaut ihn doch ruhig mal wieder. Ja, kommen wir noch zu zwei anderen Filmen. Einer hier ist auf Letterboxd betitelt als Mudomachi Budai, was auch der korrekte japanische Titel ist. Aber eigentlich ist der schon als Mudomachi Outlaws im Englischen betitelt, ist halt in der Mudomachi-Zeit, die ist so im 15. Jahrhundert und die geht dann irgendwann in die berühmte Sengoku-Zeit über. Und hier in dem Film haben wir eben so das Problem, dass da ein böser Herrscher ist, der so sehr hedonistisch veranlagt ist. Der Film geht irgendwie los, dass so ein paar Leute sklavenmäßig einen riesigen Felsen durch das Land bewegen, der dann bei ihm im Garten steht und den er auch irgendwie nicht so geil findet und eigentlich auch schon wieder weghaben will. Und ja, ist halt so ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Und dann haben wir eben so ein bisschen Robin Hood-artigen Heldenschwertkämpfer, der durchs Land zieht und auch gern mal Leuten halt dann Geld gibt, was er von den bösen Herrschenden so geklaut hat. Und der startet dann eben irgendwann eine Revolution, um den Shogun quasi zu stürzen. Und das ist ein großer Spaß. Das ist nicht ganz so ernst gemeint alles. Also du hast da schon so ein paar comichaft übertriebene Momente drin, gerade wenn es an eine großartige Trainingssequenz geht, wo der Junge, den unser Held irgendwann aufgabelt und dann mit sich bringt und da eigentlich auch der eigentliche Protagonist der ganzen Geschichte ist, den bringt dann eben irgendwann zu seinem alten Meister und der wird dann da so einer komplett bescheuerten, so einem komplett bescheuerten Training unterzogen, wo er dann so auf zum Beispiel im Meer schwimmenden Holzteilen balancieren muss und um ihn herum sind so Pfosten mit Nägeln drin und die Nägel muss er eben mit seinem Kampfstock reinschlagen und ja, dann wird er irgendwie noch hin und wieder mal mit Pfeil und Bogen beschossen und dann ist irgendwie noch so eine komische ist er in einem Ring, wo irgendwie Waffen reingeschleudert werden, denen er ausweichen muss und ja, halt so komplett beknackter Kram. Und großer Spaß, ganz, ganz doof. Ja, und so geht das da halt ein bisschen durch. Ist hübsch gemacht, so weitestgehend. Die Farben sind ja ein bisschen, ne? Cast ist super. Wir haben zum Beispiel Oizumi Yo als eben diesen Robin Hood-Typen. Man kennt ihn eventuell als Sprecher aus Ghibli-Filmen wie Spirited Away, also Chihiro. Hier Howl's Moving Castle, wie hieß der bei uns? Ich habe keine Ahnung. Where When Marnie Was There und so Sachen. Er war aber auch in I'm a Hero oder dem Full Metal Alchemist Realfilm oder auch in Asakusa Kid. Ja, so ein Typ, den hat man schon mal gesehen. Dann haben wir eben als diesen jungen Stockkämpfer einen Typen, der heißt Kento Nagao, den habe ich neulich gesehen. In Homestay könnte ich eigentlich auch noch kurz drüber reden, schieben wir einfach noch mit rein, wir haben noch Zeit. Wir haben aber noch ganz, ganz viele andere Leute. Wichtig dabei ist einfach Shinichi Tsutsumi hier als Widersacher des Protagonisten, also so dieses typische Ding von wir waren früher Freunde, jetzt stehen wir auf unterschiedlichen Seiten und wir müssen uns bis zum Tode bekämpfen. Man kennt ihn natürlich aus Monday oder Postman Blues oder Our Little Sister. Und wir haben auch noch Kazuki Kitamura eben als so diesen, ja, den bösen Obermacker, der eigentlich nur besoffen durch die Gegend kullert und dummes Zeug redet. Man kennt ihn zum Beispiel aus Kill Bill oder The Raid 2 oder auch Blade of the Immortal oder ganz fantastisch Godzilla Final Wars. Anscheinend war er aber auch in Dead or Alive als Mysterious Dancing Man. Ja, super, super Typ. Ich sehe ihn immer sehr, sehr gerne. Ja, aber das hier ist ein prima Film, der auch irgendwann ganz sinnvoll sowas wie ein One-Shot quasi einsetzt, um einfach mal zu zeigen, hey, dieser Typ ist jetzt der krasseste, einfach nur um seine Fähigkeiten besonders hervorzuheben. Und da funktioniert das dann auch plötzlich stilistisch ganz geil. Ja, wirkt es einfach ein sehr unterhaltsamer, guter Samurai-Film. Wenn ich den jetzt vergleiche mit zum Beispiel 11 Rebels, würde ich, glaube ich, diesen hier bevorzugen. Ist ein bisschen unterhaltsamer. Ist übrigens von Yu Irie, der eben auch hier diesen A Girl Named angemacht hat, der aber auch zum Beispiel den ganz fantastischen Ninja Girl gemacht hat und auch ja, den Film mit Kana Hashimotos bester schauspielerischer Leistung, nämlich Nemesis, The Movie Mystery of Golden Spiral, wo Kana Hashimoto ja gelähmt im Rollstuhl sitzt und auf ein Tablet schaut. Das macht sie gut. Er hat aber auch zwei Filme gemacht, von denen ich mal gehört habe, die gut sein sollen. Ich glaube, Daniel hat mir erzählt, 8000 Miles, zwei Teile, über irgendwie so Rapper im Nichts, in Saitama, ja, das ist ja quasi das Nichts. Durchaus guter Typ, der Regisseur hier, der Idee. Nicht alles, was er macht, ist fantastisch, aber sind ein paar gute bis sehr gute Sachen bei. Und dieser hier ist auch da irgendwo so in dieser Richtung zu finden, würde ich sagen. Ja, lass uns kurz über Homestay reden. Von Natsuki Seta, die ich ganz großartig finde, weil ich damals von ihr Parks gesehen habe, den ganz fantastisch fand. Dann habe ich jetzt Worlds Apart gesehen, was ich schon erwähnte, einer meiner Lieblingsfilme, die letztes Jahr war. Und ja, dann dachte ich mir, gucke ich mir den auch nochmal an. Der ist irgendwie auf Amazon Prime, da kann man den durchaus mal schauen. Und ja, muss ich leider sagen, so in ihrer Filmografie von diesen drei Filmen, die ich gesehen habe, ist das bei weitem der schlechteste. Ja, da ist halt ein Teenager, der stirbt und der wird dann irgendwie in den Körper eines 14-Jährigen gestöckt. Oh nee, ist gar kein, also es ist halt ein Mensch, der in diesen Körper von einem Teenager gesteckt wird, so rum, verdreht. Egal, er kann sich an nichts erinnern. Unser Teenager hat irgendwie versucht, sich selbst umzubringen. Und jetzt soll er eben als Herausforderung, um zu beweisen, dass er irgendwie diese quasi Wiedergeburt wert ist, soll er herausfinden, warum sich dieser Junge selbst umbringen wollte. Also ja, und dann kann er quasi, wenn er das schafft, den Körper behalten und hat dann quasi ein neues Leben. Und ja, da ist dann eben viel Familiendrama, viel Drama mit der ja, wen mag man eigentlich und so weiter und so fort. Und das ist schon irgendwie alles ganz gut, aber es ist dann auch irgendwann alles ein bisschen sehr kitschig und vorhersehbar und ich weiß nicht. Also, so die Auftritte von diesem, ich weiß nicht, was es ist, der Tod oder was auch immer, die sind ganz cool, der kommt eigentlich auch immer in Verkörperung von relativ coolen Schauspielern wie Gaku Hamada oder Kiyohiko Shibukawa, die dann eben kurze Auftritte bekommen. Aber ja, ich finde es insgesamt ein bisschen normal, ein bisschen gewöhnlich, ein bisschen wenig emotional aufregend. Also wirklich, da finde ich die anderen beiden viel, viel, viel besser. Also Parks ist jetzt schon lange her, habe ich lange nicht gesehen, aber habe ich viel, viel besser in Erinnerung. Und Worlds Apart ist, ja, die sind Welten auseinander. Also das ist einfach ein viel besserer Film. Keine Ahnung, also ja, ist solide, kann man gucken, wirkt es auf Amazon Prime. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, so ein irgendwie Teenager-Suizid-Drama, dann guckt ihr auch. Ich fand ja auch so ein bisschen tonal ein bisschen schwierig, also so dieses, auf der einen Seite ist es ziemlich lustig und auf der anderen Seite hast du eben Teenager-Suizid, keine Ahnung. Cast ist ganz cool, also der Kento Nagao macht das schon in Ordnung und dann haben wir noch Anna Yamada als seine beste Freundin und die ist tatsächlich ziemlich gut, die ist zuletzt hier in Golden Kamui und Yama no Onna aufgefallen und hat das sehr gut gemacht. Die ist da auch in diesem Faceless, den ich mir noch anschauen werde. Ja, gutes, ja, ganz okayes Ding, würde ich sagen. Ja, zum Abschluss reden wir noch ein bisschen über Mobile Suit Gundam G Crux Beginning. Ist schwer zu sagen, wie gut es jetzt wirklich ist. Ist jetzt halt der neue Gundam-Film in Häkchen. Also es sind irgendwie so ein paar zusammengenähte Episoden, die dann irgendwann als Fernsehserie dann eben ausgestrahlt werden und fortgesetzt werden. Und ist produziert von Studio Sunrise und Kara. Und Kara kennt man vielleicht als das Studio von Hideaki Anno. Ja, und der hat eben hier auch geschrieben und sein Kumpel Kazuya Tsurumaki, der eben auch an den Evangelion-Film irgendwie mit Regie geführt hat, oder auch Sachen wie Killer Kill oder Furikuri, also schon ein geiler Typ, der hat hier jetzt halt Regie geführt und das ist aber auch primär sein Projekt, aber ja, Anno hat eben so ein bisschen mitgeschrieben. Und ja, ist jetzt die zweite Gundam-Serie in Folge mit weiblicher Hauptfigur. Ist die zweite Gundam-Serie in Folge, die schon zu Anfang an so ein bisschen homosexuelle Vibes da reinschmeißt. Ist aber dann auch in vielerlei Hinsicht, sagen wir es mal so relativ spoilerfrei, sehr ähnlich zu Annos Versuchen, jetzt zum Beispiel Shin Kamen Rider oder Shin Ultraman zu machen. Also nicht nur irgendwie was Neues abzuliefern, was irgendwie neue Fans ranbringt, sondern auch so ein bisschen was zu machen, was so die Retro-Gefühle der alten Fans ein bisschen befriedigt. Und ich fand's einen Riesenspaß. Ich hatte da viel Freude dran. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil da Dinge geschehen, die man vielleicht einfach nicht gespoilert haben will. Wer das gespoilert haben möchte, kann gerne auf den YouTube-Kanal gucken. Da habe ich auch mit Spoilern darüber geredet. Aber so prinzipiell ist so die Prämisse, da ist eben dieses Mädchen, das wird von einem anderen Mädchen angesprungen und hat dann plötzlich so eine quasi Festplatte irgendwie in ihrem Besitz, die die andere verloren hat. Und dann treffen die sich dann irgendwann wieder, weil die andere eben die Festplatte wieder haben will, und dann einigen sie sich drauf, dass sie das zusammen abgeben, weil sie eben beauftragt wurde, das Ding zu kriegen und bla. Und dann stellt sich eben heraus, dass es so ein Kontrollsoftware für Kampfroboter, und dann stellt sich heraus, dass es da irgendwie Clan-Battles gibt, also so quasi illegale Roboter-Duelle. Also eigentlich auch schon wieder so ein bisschen ähnlich wie im letzten Gundam, also dem Witch of Mercury, wo es ja auch so Roboter-Duelle gab. Und dann wird sie eben als Pilotin angeworben. Der Roboter, den sie da haben, der ist halt nicht so geil. Man findet sie zufällig eben so einen Gundam, den sie dann eben nimmt, und dann hat sie einen Gundam. Kann man ja mal brauchen. Ne, und das ist so ein bisschen so das Setup für diese Geschichte. Da taucht noch ein komischer Typ auf, der irgendwie einen Roboter auf dem Kopf hat, der manchmal aussieht wie eine Mandarinenschachtel. Passiert. Ich finde es stilistisch ganz geil. Also der Zeichenstil ist ganz cool, der Animationsstil ist ganz cool. Die Kämpfe sind ein bisschen wie in den Evangelion-Filmen, also relativ spektakulär, aber auch relativ schnell und vielleicht auch ein bisschen hektisch, aber ein großer Spaß. Die Zeichnung super, Animation super. Musik fand ich so ein bisschen meh, weil es einfach so das ist, was du erwarten würdest für Sci-Fi-Anime, so an Pop-Songs, was man da haben kann. Es klingt ein bisschen generisch. Jetzt nicht meine Lieblingslieder, die man da hätte reinpacken können, aber es funktioniert, ist okay. Ich denke, es könnte auf eine der besseren Gundam-Serien vielleicht hinauslaufen. Ich kenne jetzt nicht so viele, aber das könnte vielleicht durchaus, also schon allein bei den Menschen, die da beteiligt sind, ein bisschen für Aufsehen sorgen. Die drei Hauptfiguren haben auch SprecherInnen, zum Beispiel Hauptfigur ist Tomoyo Kurosawa, die zum Beispiel in Euphonium die Hauptfigur gesprochen hat, aber auch zum Beispiel in Mononoke war, also dem nicht Prinzessin Mononoke, sondern dem anderen Mononoke, aber auch in Furikuri Progressive und so ein paar anderen Sachen. Wir haben noch Yui Ishikawa, die zum Beispiel in A Silent Voice war, oder in Attack on Titan, da war sie Mikasa Ackermann. Kennt man dann vielleicht auch. Und wir haben Shimba Tsuchiya, der jetzt vielleicht noch nicht so wahnsinnig bekannt war, aber zum Beispiel auch in Euphonium war, aber auch in Burn the Witch. Und er war auch als Schauspieler, tatsächlich nicht nur als Stimme, in The Grudge 3. Also, ja, warum nicht? Ich bin sehr gespannt, wie die Serie dann letztendlich aussieht. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die auch so ein paar interessante Schreibkniffe haben, die sie da irgendwie noch reinschmeißen, um die Geschichte noch ein bisschen interessanter zu machen. Aber ich finde es ein super Auftakt mit viel Potenzial, und vielleicht wird es ja so richtig gut, keine Ahnung. Warten wir es ab. Aber ja, so viel dann erstmal für heute, für diese Japanuary-Folge. Ich fühle mich, als hätte ich viel, viel länger geredet, als ich eigentlich getan habe. Aber dann ist es ja vielleicht auch einfach viel in wenig Zeit. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr euch jetzt überlastet fühlt von meinem Geschwurbel, dann tut mir das sehr leid. Aber es war mir wieder eine Freude. Es kommen noch zwei Japanuary-Folgen und bei uns ist ja sowieso perpetual Japanuary. Es kommt auch noch ein quasi Jahresrückblick vom letzten Jahr. Mal gucken, ob der nur hier kommt oder nur auf YouTube oder auf beiden. Mal gucken, wie viel Motivation ich habe, das ein- oder zweimal aufzunehmen. Aber Rolf hat auch schon wieder eingeschickt Kram, was er genannt hat. Und der hat ja wahrscheinlich wieder 1000 Filme oder so letztes Jahr gesehen. Der guckt ja noch viel mehr als ich. Kann ich nicht, habe ich keine Zeit, vielleicht kein Hören für. Es tötet mich. Bin ich sehr gespannt, was er mir da geschickt hat. Ich weiß, die E-Mail ist schon da, ich habe sie ja noch nicht gelesen. Kommen wir aber dann demnächst irgendwann zu. Und wir, mit Daniel kommt noch eine Folge, da haben wir schon beschlossen, dass wir reden über Door und Mermaid Legend. Seid gespannt. Und mit Basti nehme ich demnächst noch auf. Und wir hatten uns geeinigt auf Stacy und Roaring Fire. Möchte ich meinen, also Stacy, so ein schlechter Zombie-Schulmädchen-Film, geschrieben von Kenji Otsuki, den ich ja großartig finde. So als Musiker, als Schreiber weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Der hat auch zum Beispiel Nui Guruma Zetto geschrieben. Also, ja. Und Roaring Fire ist eben ein Karate-Film mit dem Typen aus Shogun, wie hieß er, Sanada, ich komme gerade nicht drauf, ich glaube Sanada heißt er, aber egal. Das ist der Plan für die nächsten Wochen und Tage und ich muss jetzt auf jeden Fall noch einen dieser Filme jetzt erst nochmal gucken und dann muss ich ins Kino gehen und dann melde ich mich demnächst mal wieder und meine Stimme gibt auf, ich höre lieber auf, es war mir ein Fest. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.